Einen wunderschönen guten Morgen. Frankie, ihr habt noch ein Lied, oder? Nee? Weil du mich gerade so angeguckt hast, oder habe ich dich... Das, gut, da haben wir es richtig verstanden, ist immer wichtig. Das, gut, perfekt. Guten Morgen. Wir haben gerade gesungen, Gott ist der Knaller, das gibt mir Energie. Und ich denke ganz oft, die Kinderlieder, die verstehe ich manchmal fast mehr als die Erwachsenenlieder. Und dieser Satz, Gott ist der Knaller, das gibt mir Energie, da tanzt sogar mein Knie, muss ich sofort dran denken, was mir noch Energie gibt. Und das sind Witze und deshalb erzähle ich euch einen. Ein Schweizer, ein Hochdeutscher und ein Schwabe fahren im Zug und sitzen gemeinsam im Abteil. Und irgendwann überlegen die sich, naja, so gar nicht miteinander zu reden, das wird dann irgendwie so ein bisschen peinlich. Und dann fangen sie an, so ein bisschen Smalltalk miteinander zu halten und reden so ein bisschen hin und her. Und irgendwann sagt der Schweizer zum Hochdeutschen, ja, sind Sie auch schon in der Schweiz gsi? Der Hochdeutsche guckt den Schweizer an und zeigt irgendwie, er versteht ihn nicht ganz, wie bitte? Der Schweizer sagt nochmal, sind Sie auch schon in der Schweiz gsi? Und der Hochdeutsche sagt, Entschuldigung, was genau meinen Sie, ich kann Sie nicht verstehen. Und der Schweizer sagt zum dritten Mal, sind Sie auch schon in der Schweiz gsi? Und in dem Moment dreht der Hochdeutsche sich zum Schwaben und sagt, verstehen Sie, was der meint? Und der Schwabe sagt nur, quä meint er, quä. Das Tolle ist, Gott spricht alle Sprachen und hat keinen Dialekt, beziehungsweise jeden Dialekt. Und deswegen hoffe ich, dass er es auch heute wieder schafft, uns zu begegnen in der Sprache, die wir verstehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass er was vorbereitet hat für heute. Die letzten drei Sonntage ging es jeweils um 1. Korinther 13. Petra hat darüber gepredigt, Micha 7, Eich hat darüber gepredigt und ich möchte da an einer Stelle anknüpfen. Und zwar in der letzten Predigt hat Petra gesagt, am Ende gibt es diesen Vers in 1. Korinther 13, wir schauen jetzt wie durch einen Spiegel ganz undeutlich, dann aber werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Und falls ihr euch erinnert, sie hat dann gesagt, wenn wir das ernst nehmen, dass wir erkannt sind von Gott, dann würde das doch eigentlich bedeuten, dass es uns egal sein kann, was andere Leute über uns erkennen oder von uns wissen. Denn wir wissen, dass es einen gibt, der uns wirklich kennt und erkannt hat. Und dann meinte sie, wenn man das zu Ende denkt, dann führt es eigentlich direkt in die Frage, befähigt uns das nicht total, unsere Berufung zu leben, wenn wir das wissen? Wenn wir diese Freiheit spüren, wenn wir merken, da ist jemand, der uns ganz erkennt und wir sind frei von dem, was andere über uns denken, können wir nicht dann richtig anfangen, unsere Berufung zu leben. Und das hat sie so ganz am Ende der Predigt gesagt und ich hatte es irgendwie auf dem Herzen, genau diesen Ball aufzunehmen und heute weiterzuspielen. Es wird heute um Berufung gehen. Es wird um Israels Berufung gehen und um deine Berufung. Es wird um Israels Auftrag gehen und um deinen Auftrag. Es wird um Wolfgang Beltracchi gehen, es wird um diese Hacke hier gehen und um diese Kerze. Und das alles aus einem Text, der über 2600 Jahre alt ist. Habt ihr darauf Bock? Gut, sehr gut. Dann begrüße ich auch noch ganz herzlich alle, die uns über den Stream zuschauen. Ich hoffe, ihr hört uns gut und seht uns gut. Wir freuen uns, dass ihr mit am Start seid. Und wir hoffen auch, dass ihr Lust habt auf diese Predigt. Wenn nicht, ihr könnt einfach abschalten. Die, die hier sind, haben es ein bisschen schwerer. Ich bete noch zu Beginn. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir, dass du wie so ein Marktstand mit frischen Salaten und frischem Obst und Gemüse uns Dinge anbietest, die frisch sind. Dass du was hast heute Morgen für uns, was wir brauchen und was wir gerne zu uns nehmen. Und ich bitte dich, dass wir das schmecken heute Morgen, dass du zu uns redest und dass wir erleben, dass du lebst, dass das nicht einfach irgendein Gedankenkonstrukt ist, sondern dass es eine echte Realität ist, dass du eingreifst in unseren ganz normalen Alltag heute hier am Sonntag. Wir wollen dir Raum geben, Vater, dass du echt das in unsere Herzen reinsprichst, was dir heute wichtig ist. Amen. Kennt ihr jemand, wo ihr das Gefühl habt, der oder die lebt so richtig seine Berufung? Überlegt mal kurz, kennt ihr so jemand, wo ihr das Gefühl habt, oh, ja, ist voll in der Berufung? Was macht es mit einem, wenn man jemanden trifft, der so richtig in seiner Berufung lebt? Meines Erachtens ist es enorm ansteckend. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass man irgendwie merkt, boah, da schwappt sowas über. Ich habe einen Kumpel, bei dem ist es ganz stark so. Der ist einer der Hauptgründe, warum ich in Theologie promoviert habe. Den habe ich vor, wie lange ist es her, vielleicht 12, 13 Jahren, haben wir uns so das erste Mal richtig gut kennengelernt, ein Engländer. Und der hat eine ganz, ganz große Leidenschaft und das ist gleichzeitig auch seine Berufung. Und das ist, dass er unglaublich gerne liest. Und es ist so, dass man mit dem Mensch keine 2 Minuten reden kann, ohne dass er über irgendein Buch redet, was er gerade gelesen hat oder was er gerade liest oder was er sich bald kaufen wird. Und dann bin ich irgendwann zu ihm nach Hause gegangen, der hat damals in Gommeringen gewohnt, bei Tübingen. Und das ganze Zimmer war einfach voll mit Büchern. Aber es war nicht irgendwie so dieses alte, verstaubte Gefühl von, ah ja, okay, da stehen ein paar alte Bücher rum von den Großeltern, niemand wollte sie, sondern jedes einzelne Buch war für ihn die Quelle großer Erkenntnis und eine Freude. Und wenn man da mit ihm rumlief, hatte man immer das Gefühl, er kann kaum an sich halten, weil er einem immer erzählen will, was da alles so rumsteht. Und du spürst diesem Mensch ab, dass er irgendwie rausgefunden hat, was seine Berufung ist. Seine Berufung ist es, zu lesen, und zwar liest er nur theologische Literatur, das macht ihm unglaublich Spaß, und dann das, was er dort gelesen hat, weiterzugeben. Er ist heute Professor in England und lehrt Theologie, und es ist so ansteckend, in seiner Gegenwart zu sein, weil man merkt, da hat jemand gefunden, was Gott ihm ins Herz gegeben hat. Kennt ihr so Menschen? Wo du spürst, wow, ja, da ist jemand am richtigen Ort zur richtigen Zeit und tut das, wofür er berufen ist. Genau darum soll es heute gehen, um dieses Thema Berufung. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, einen ganz alten Text aus dem Buch Jeremia. Denn wenn es in der Bibel eine Person oder eine Personengruppe gibt, an der wir etwas lernen können über Berufung, dann ist es wohl Israel, würde ich sagen. Denn Israel hat eine ganz, ganz klare Berufung und einen klaren Auftrag von Gott bekommen. Und es ist spannend zu beobachten, wie geht denn Israel damit um, mit diesem Auftrag, mit dieser Berufung. Und mein Wunsch und meine Hoffnung für diesen Gottesdienst ist, dass wir anhand von diesem Beispiel etwas für uns selber lernen können. Dass Gott durch Israel und durch diesen Text, wo es um Israels Berufung geht, dass wir dadurch was für uns mitnehmen, heute 2020. Und dazu möchte ich euch gerne erstmal diesen Text vorlesen und ihr werdet merken, es ist erstmal ein Stück weit ein fremder Text, weil er auch sehr alt ist. Und ich werde euch ein bisschen erklären, was ist damals eigentlich so gerade los. Wir verstehen, was diese Worte bedeuten. Und dann will ich versuchen, mit dem Bild, das dort gebraucht wird in diesem Text, über Berufung nachzudenken und einfach so ein paar ganz praktische Dinge mit uns gemeinsam zu bedenken. In der Hoffnung, dass ihr heute hier rausgeht und einen ganzen Schritt weiter in eure Berufung gekommen seid. Der Text findet sich in Jeremia 4. Hey, ich kann es hier bedienen. Ja, yeah, es klappt. Nice. Alright, wir haben das Problem gelöst. Jeremia 4, 1 bis 4. Ihr müsst es nicht unbedingt super gut lesen können, für die, die jetzt, naja, Probleme haben im Lesen. Ich lese eh vor, aber es ist nur, damit ihr es mal auch da vorne seht. Also, da spricht Gott durch Jeremia. Wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, zu mir umkehrst und wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht entfernst, dann brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Und wenn du schwörst, so wahr der Herr lebt, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, dann werden die Nationen, die heidnischen Nationen, sich in dir segnen und sich in dir rühmen. Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt euch Neuland und sät nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Schöner Sonntagstext, oder? Würde ich auch sagen? Seid ihr froh, dass ich den ausgewählt habe? Gut. Ich nehme manchmal mit Absicht Texte, wo man so, wenn man die zu Hause alleine liest, stolpert, damit wir vielleicht auch gemeinsam lernen, wie man aus so einem Text was rausholt. Dieser Text wendet sich an Israel in einer ganz speziellen Situation. Habt ihr das Gefühl, mit Israel läuft es gerade richtig gut so in diesem Text? Irgendwie nicht. Das merkt man gleich. Egal, ob man den Text voll versteht oder nicht, es scheint irgendwie ein Problem zu geben mit Israel. Der Text spricht in eine Zeit ungefähr 600 vor Christus und ich will euch kurz erzählen, was so passiert ist. Israel hat unter dem König Josia eine große Blütezeit erlebt, noch wenige Jahre vorher. Die Bücher Mose wurden wieder gefunden und Israel hat sich umgekehrt, beziehungsweise hat angefangen, wieder seine eigene Berufung zu finden und zu leben und es ist alles sehr, sehr gut aufgeblüht. Und dann kam ein neuer König und es ging irgendwie wieder den Berg runter, in der Hinsicht, dass Israel die ganze Zeit versucht war, die Götter der anderen Nationen um Israel herum anzubeten. Dazu gehört vor allem Ägypten im Süden und zu der Zeit dann Babylonien im Osten bzw. im Norden. Und Israel ist zur Zeit Jeremias in einer ganz, ganz heiklen Lage. Es ist so, dass die Babylonier von Osten her kurz davor sind anzugreifen und es wird auch tatsächlich so sein, dass komplett Jerusalem und der ganze Tempel 586 vor Christus zerstört werden wird. Das ist somit das einschneidendste Erlebnis in der Geschichte Israels. Und da sind wir kurz davor. Also da läuft gerade ganz, ganz viel falsch. Und jetzt schickt Gott aber immer wieder sein Wort durch bestimmte Propheten in diese Situation rein, um was zu verändern, um was anzusprechen, um was wieder gut zu machen. Und in dieser Situation spricht Jeremia jetzt diese Worte an Israel und es ist ganz deutlich, dass es hier um den Aufruf zu einer Veränderung geht, weil etwas schiefgegangen ist. Und die Frage ist, was ist denn schiefgegangen? Ich will mich vor allem auf den Vers 3 konzentrieren. Da heißt es, pflügt euch Neuland und sät nicht unter die Dornen. Pflügt euch Neuland und sät nicht unter die Dornen. Was ist schiefgelaufen? Ich gebe euch ein paar Textstellen, um deutlich zu machen, wo kommen wir denn her. In diesem Bild aus Vers 3 geht es um das Säen. Und ich habe euch mal einen Samen mitgebracht, einen Samenkorn. Einen Moment, ob ich es greifen kann. Nee, das ist einfach nur Staub. Seht ihr aber eh nicht da hinten. Oder Frankie sieht's. Hier. So. Das ist ein Samenkorn. Manche können so ganz bisschen sehen, ja? Und jetzt spricht Gott durch Jeremia, sät nicht unter die Dornen, pflügt euch Neuland. Was ist passiert in Israel? Israel ist selbst wie so ein Samenkorn. Was ist denn ein Samenkorn? Was steckt da drin in einem Samenkorn? Was würdet ihr sagen? Was kann daraus entstehen? Aus so mini-Samenkorn? Leben, da kann was draus entstehen, Leben, was kann da werden so? Eine Pflanze, da kann was, Früchte, was können Früchte machen? Satt. Nur eine Person, viele Personen, schon, oder? Aus so einem mini kleinen Ding kann ein riesen Baum entstehen, wo hunderte von Früchten wachsen. Jetzt in der Apfelernte finde ich es immer hammerhart, wie überfließend die Natur produziert, viel zu viel. Ein Heimerding wird alles weggeschmissen, was man dann nicht mehr verwerten kann. Alles in diesem einen Samen. Und dieses Bild gebraucht jetzt Gott für Israel und sagt, ihr seid ein Stück wie dieser Samen, wie dieses Samenkorn. Ihr habt eine Berufung. Was ist denn die Berufung Israels? Was würdet ihr sagen? Von Anfang an, was ist die Berufung Israels? Genau, ein Segen zu sein. Für wen? Für sich selber und noch die anderen Juden? Für die Völker? Vielleicht noch, für wen noch? Für die ganze Welt. Genesis 12 wird beschrieben, was die Berufung Israels ist. Da wird Abraham von Gott herausgerufen aus seinem Land und da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Abraham ist zu dem Zeitpunkt so groß wie dieses Samenkorn. Ja? Mini. Aber mit unglaublichem Potenzial. Das ist eine Berufung. Da ist was ganz Kleines, aber das hat eine Kraft in sich drin, wenn es wächst. Ich werde dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will die segnen, die dich segnen und wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Alle. Das ist die Berufung Israels. Israel ist von Anfang an nicht für sich selbst da. Jesus ist ein Teil von Israel. Wir als Christen glauben an jemanden, der aus dieser Berufung herauskommt und der ein Segen sein soll für alle Geschlechter der Erde. Und jetzt heißt es nicht nur in Genesis 1, in Genesis 12, dass das die Berufung Israels ist, sondern es kommt immer wieder. In Exodus 19 heißt es, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Israel hat eine Berufung. Und das wird auch in Jeremia benannt. Ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. In Jeremia 3,19, du bist ein Erbteil, du solltest die herrlichste Zierde der Nationen sein. Also da ist die Berufung von Israel, ein Segen zu sein, was Gutes zu produzieren für andere. Und jetzt ist aber irgendwie da was schiefgegangen. Das klappt nicht so ganz. Stattdessen sehen die anscheinend ihre Berufung, ihre ganz besondere von Gott gegebene Berufung unter die Dornen. Was ist denn, habt ihr schon mal zu Hause frischen Rasen eingesät und habt eure Kinder dabei vielleicht helfen lassen? Da ist dann so, man hat so eine Packung Samen gekauft, vielleicht irgendwie beim Aldi oder so, gibt es manchmal so Rasennachsaat. Und wir hatten das eben diesen Sommer, weil die Kinder hacken total gern bei uns den Garten irgendwie auf und da muss man immer mal wieder halt nachsäen. Und dann hatte ich dem Leo gesagt, hey, komm, du darfst ein bisschen mithelfen säen. Und hatte ihm gezeigt, guck mal, hier haben wir jetzt das kleine Stückle aufgehackt, da säen wir hin. Und direkt daneben ist eine große Hecke. Und dann gebe ich ihm so eine Handvoll Samenkörner in seine Hand und er fängt da an, ein bisschen zu säen und dann, weil es so Spaß macht, säht er halt noch so ein bisschen weiter. Und irgendwie fliegt mindestens die Hälfte dieser Samenkörner in die Hecke. Und ich als unglaublich guter Landwirt weiß, in die Hecke säen, was ist das, was würde ich sagen? Umsonst. Was ist das, was macht der Leo mit den Samenkörnern, wenn er sie da in die Hecke sät? Verschwenden. Und wo sät Israel anscheinend hin? Unter die Dornen in die Hecke. Was macht laut Jeremia Israel mit seiner Berufung? Die verschwenden die. Die haben eine Berufung von Gott gekriegt, jemand zu sein, für die ganze Welt zum Segen und irgendwie klappt das nicht. Sie verschwenden ihre Berufung. Sie säen unter die Dornen. Und wenn du unter die Dornen säst, dann geht nichts auf, weil der Boden gar nicht vorbereitet ist. Und genau das beschreibt jetzt Jeremia, wie Israel das gemacht hat. Diese Verschwendung. Vers 6, Kapitel 2 heißt es, ihr seid hinter dem Nichts hergelaufen und ihr seid selbst zu nichts geworden. Ihr seid denen nachgelaufen, die nichts nützen. Mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Kapitel 2, Vers 13. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Du hast zum Holz gesagt, du bist mein Vater und zum Stein, du hast mich geboren. Vers 13, Kapitel 3. Ihr habt mit dem Herrn, eurem Gott, gebrochen und ihr seid unter jedem grünen Baum zu den fremden Göttern hin und her gelaufen. Lass uns mal kurz überlegen, zur Zeit damals gab es Götter überall. War völlig normal. Jedes Volk und jede Nation und jede kleine Stadt und jede Familie hatte ihre eigenen Götter und ihre eigenen Patrone und so weiter. Und jetzt rennt Israel denen hinterher. Und damit sind sie wie alle anderen, oder? Sind sie dazu berufen, so zu sein wie alle anderen? Nein, sind dazu berufen, eine einmalige Funktion zu erfüllen, etwas in diese Welt reinzubringen, was Gott in sie reingelegt hat. Und das passiert nicht, sondern sie verschwenden das. Und an der Stelle, glaube ich, ist es das erste Mal so, dass wir uns vielleicht in diesem uralten Text wiederfinden können. Ist es nicht auch so, dass Gott uns eine Berufung gegeben hat? Jedem Einzelnen von uns. Er hat uns als Gemeinschaft eine Berufung gegeben, aber ich rede jetzt gerade mal über unsere einzelnen Berufungen. Dass er uns etwas gegeben hat, wo wir merken, das ist wie so ein kleines Samenkörnchen. Und wenn wir das einpflanzen, kann da unglaublich viel Frucht draus entstehen. Für mich selber, dass ich satt werde, und aber auch für viele andere. Was könnte dein Samenkorn sein? Weißt du, was deine Berufung ist? Ich sag dir zwei Sachen, woran du das merken kannst, was deine Berufung ist. Wenn du deine Berufung lebst, dann ist es immer was, was dich lebendig macht. Wenn du in deiner Berufung wandelst, wirst du immer Freude spüren. Du wirst zwar ultra müde sein manchmal und total genervt und es kotzt dich vielleicht an, aber du wirst dich lebendig fühlen. Bei manchen ist es so, wenn sie programmieren am Computer. Die sind den ganzen Tag unterwegs und machen alles Mögliche und freuen sich, dass wenn sie am Abend anfangen zu programmieren, dann merken die, ich kann nicht aufhören. Könnte sein, dass es ein Signal ist, dass das Teil deiner Berufung ist. Bei anderen ist es so, die sind unterwegs, machen ihr Ding, arbeiten irgendwo und sobald es darum geht, Räume zu designen, da können die nicht aufhören, da blüht alles auf. Für manche ist es Musik, für andere ist es Tiere zu pflegen, für manche ist es Gartenarbeit, für andere, soll es sogar geben, ist es Predigen. Keine Ahnung. Es gibt Leute, die spüren ihre Lebendigkeit, wenn sie Kleider designen. Es gibt Menschen, die fühlen sich unendlich lebendig, wenn sie mit kleinen Kindern sprechen und die ermutigen. Könnt ihr euch vorstellen, dass unsere Berufungen, unsere einzelnen Berufungen so vielfältig sind, wie wir unterschiedlich aussehen und dass Gott eine große Bandbreite an Berufungen hier in den Raum gelegt hat? Okay, das ist meine erste Frage. Weißt du, was dein Samenkorn ist? Das Potenzial, das in dir schlummert. Weißt du, was dich lebendig macht? Was ist es, wo du das Gefühl hast, da vergesse ich immer die Zeit, wenn ich das mache? Und ich sage euch was, das kann was sein, was gar nicht christlich klingt. Kann sein, dass das auch in der Kirche gar nicht so oft vorkommt, deine Berufung. Und dass du deshalb denkst, das kann gar keine Berufung sein. Weil irgendwie gibt es dafür in Prisma gar keinen Job. Also, weiß gar nicht, es kann ja keine göttliche Berufung sein, es ist ja gar kein geistlicher Dienst. Ist es ein geistlicher Dienst zu operieren? Shit, ja, das ist aber das, was mir Spaß macht. Ich operiere halt einfach unglaublich gern. Ich will eigentlich nichts anderes machen. Ich glaube voll, dass das Gottes Art ist, uns wie so wach zu rütteln. Wo wirst du lebendig? Das ist das Erste, wie du rausfinden kannst, was dein Samenkorn ist. Und das Zweite ist, jede Berufung trägt in sich, wie in Israel auch, dass sie einen Beitrag leistet für andere. Das ist das Geniale, was Gott macht. Er schafft immer Win-Win-Situationen. Wenn du deine Berufung lebst, dann wirst gleichzeitig du glücklich und andere werden auch gesegnet. Und deswegen fühlen wir uns so oft schlecht, wenn wir unsere Berufung leben, weil wir denken, es kann doch nicht sein, dass mir es auch noch Spaß macht, andere zu segnen. Wenn wir falsch erzogen wurden oder falsch gelehrt wurden, denken wir, das muss doch eigentlich anstrengend sein, Segen zu sein. Das muss doch irgendwie sich anfühlen wie ein großes Opfer. Wenn wir unsere Berufung leben, wirst du Spaß haben und die Leute um dich herum werden gesegnet. So ist Gott. Wo hast du schon erlebt, dass du zum Segen wurdest für andere? Wo haben andere dir rückgemeldet? Hey, also wenn ich mit dir dies oder jenes mache, ich merke immer, da geht es mir richtig gut danach. Das schwappt irgendwie auf mich über. Wurde dir das schon mal rückgemeldet? Wie gesagt, mein Kumpel am Anfang, seine große Leidenschaft, das Lesen. Und es macht nicht nur ihm Freude, sondern es segnet mich, er leistet einen Beitrag für mein Vorankommen. Das ist ganz interessant, wir machen gerade auch so ein Erziehungsseminar und da wird so ein bisschen, gibt verschiedene Theorien, wie Menschen psychologisch funktionieren und vor knapp 100 Jahren war das ein großes Thema und da meinte zum Beispiel Freud vor allem, dass die Frage nach dem Warum im Vordergrund steht, im Hinblick auf Kindererziehung. Also immer die Frage rückwärts gerichtet, warum macht jemand was? Und dann kam jemand anders, der hieß Adler, der meinte es eher die Frage, wozu? Also was bringt es mir? Und dann gab es noch jemand anders, der heißt Dreikurs und der meinte, das Hauptthema in der Frage eines jeden Menschen, und es fängt an als Kind, ist immer die Frage, wo kann ich einen Beitrag leisten? Jeder von uns hat das tiefste Bedürfnis, etwas zu tun, was sinnvoll ist für unsere Gemeinschaft. Deswegen wird deine Berufung nie was sein, was nur dich beflügelt. Weil das dich gar nicht beflügeln kann langfristig, wenn es nicht auch andere beflügelt. Also, was macht dich lebendig? Wo spürst du unbändige Freude? Wo vergisst du die Zeit? Und zweitens, wo merkst du, dass du einen Beitrag leistest? Wo wird dir rückgespiegelt, hey, das hat mir echt was gebracht? Und denk mal außerhalb deiner Box, außerhalb deiner christlichen Box, außerhalb deiner schwäbischen Box. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr gemacht, aber du weißt genau, vielleicht ist es auch nicht der Job, in dem du arbeitest. Gar nicht schlimm. Aber lass uns überlegen, was das Samenkorn. Okay, Israel wusste ganz genau, was die Berufung ist. Als ganze Nation diesen Gott der Gnade und der Liebe, diesen einzigen Gott inmitten von diesen ganzen tausend Göttern und Zeug zu repräsentieren. Und jetzt ist es so, dass Israel unter Dornen gesät hat. Hier steht, pflügt euch Neuland und sät nicht unter die Dornen. Neuland, hier steht Neuland. Neuland, stellt euch vor, Israel, Wüste, furztrocken. Da wächst nichts groß und jetzt willst du deine Samenkörner irgendwo einsäen. Was musst du erstmal machen? Hacken, pflügen. Und das ist was? Arbeit. Neuland pflügen für deine Berufung, für dein Samenkorn ist erstmal was, was Anstrengung kostet. Neuland erschließen, wo bisher noch niemand gesät hat, da schwitzt du ein bisschen. Deshalb, was ist viel, viel leichter als Neuland zu pflügen? Irgendwo hinsäen, wo schon bestelltes Land ist. Halt nicht unter die Dornen, das machen wir nicht, das haben wir schon gelernt. Aber da hat jemand anders sein Äckerle vorbereitet und da sähe ich hin. Was bedeutet es übertragen für uns? Lasst uns doch anschauen, was hat denn Israel gemacht? Statt Neuland zu pflügen, was haben sie gemacht? Statt ihre Berufung zu leben, was haben sie gemacht? Sie haben einfach die Leute um sie herum kopiert. Sie haben doch gar nichts Böses gemacht. Sie haben halt nur gemacht, was alle machen, oder? Israel macht doch nichts komplett anderes, Verrücktes, sondern die machen einfach alles genauso, wie es die anderen Menschen um sie herum auch machen. Da ist doch nichts Verwerfliches dran, könnte man denken. Gott scheint ziemlich sauer zu sein in dem Text. Israel hat eine einzigartige Berufung und es ist aber unendlich viel leichter, einfach das zu machen, was alle anderen auch machen. Die beten alle irgendwelche Holzgötter an und irgendwelche Steingötter und die machen irgendwelche Opfergaben, machen wir halt auch. Die glauben, wenn ich hier mich mit ägyptischen Königen und babylonischen Vorgesetzten verbünde, dann kann ich großen Segen kriegen, machen wir halt auch. Und Gott sagt, nein, ihr seid berufen, Neuland zu pflügen. Ist es nicht auch so bei uns, dass wir eine Berufung haben, aber es ist so viel leichter, einfach zu kopieren, was andere machen. Hat jemand von euch auf Netflix den Film geschaut, eine Dokumentation, Die Kunst der Fälschung? Das ist eine unglaublich gute Doku, kann ich euch nur empfehlen. Und da geht es um Wolfgang Beltracchi. Wolfgang Beltracchi ist ein begnadeter Künstler, ein Maler. Und er ist so begabt und hat so eine enorme Berufung in diesem Bereich, dass er irgendwann gemerkt hat, hey, mir fällt es fast genauso leicht, eigene Sachen zu malen, wie einfach die größten Künstler der Geschichte nachzuzeichnen. Und hat angefangen, so ein bisschen zu malen, wie Renoir oder Picasso. Und hat irgendwann gemerkt, das sieht ja eigentlich fast aus, so wie die halt auch malen.
dann ist er besser geworden und besser geworden. Und irgendwann gemerkt, hey, was würde eigentlich passieren, wenn ich überlege, wo es vielleicht in dieser Schaffensgeschichte von diesem Künstler eine Lücke gibt und ich produziere ein Bild, was in dem Stil ist von diesem Künstler, schreibe seinen Namen drunter und versuche mal, ob ich es verkaufen kann. Ja, hat relativ gut geklappt. Der Mann hat 20 bis 50 Millionen Euro verdient mit Kunstfälschung und hat das über Jahrzehnte praktiziert und es ist nicht aufgefallen, weil er so gut war. Erst 2011 in London hat ein Kunstanalyseunternehmen Art Analysis and Research herausgefunden, in einem Bild, rotes Bild mit Pferden hieß dieses Bild, dass es dort Reste von Titanweiß in diesem Bild gab. Und es kann nicht sein, weil das zur Zeit des Künstlers noch gar nicht entwickelt wurde. Und dann sind die hellhörig geworden und haben irgendwie gedacht, hey, warte mal, das ist ganz komisch, wir haben es analysiert. Und dann ist 2011, also noch keine 10 Jahre her, ein riesen Betrugsskandal aufgeflogen. Und man hat gemerkt, das sind ja Dutzende von Bildern, die in den letzten Jahrzehnten auf den größten Auktionen für Millionen Euro verkauft wurden, die alle gefälscht sind. Und Wolfgang Beltracchi wurde dann verurteilt zu 6 Jahren Gefängnis. Und es ist so faszinierend anzuschauen, wie ein einzigartiger Mann mit einer Begabung, die klarer nicht sein könnte, sie verschwendet, um was zu machen? Zu kopieren. Warum kopieren wir immer wieder, anstatt Neuland zu pflügen? Warum lassen wir unseren Auftrag, wo wir merken, das ist das, was meins ist, los und sagen, ich glaube, ich mache ungefähr das, was meine Tante und mein Onkel schon gemacht haben, was meine Nachbarn machen, was meine Studienkollegen machen. Warum hat Wolfgang Beltracchi nicht alles auf die Karte gesetzt, selbst ein eigener, origineller Künstler zu werden, der eigene Werke schafft? Warum? Was würdet ihr sagen? Warum machen wir das? Warum? Aha, es geht schneller. Neuland pflügen braucht Zeit. Wenn du deine Berufung leben willst, wenn Israel seine Berufung leben will, dann braucht es Zeit, um rauszufinden, wie geht denn das überhaupt? Denn weißt du was, deine Berufung gibt es ja noch gar nicht. Israels Berufung gab es vorher noch nie. Warum noch? Warum kopieren wir noch? Warum verschwenden wir unsere Samenkörner? Was würde ich sagen? Es geht schneller. Aha. Wir sehen bei anderen, das hat geklappt, wie die es machen. Die ist Industriekauffrau geworden und die hat ein relativ fixes Einkommen. Es funktioniert ganz gut. Mache ich auch, weil ich will ja Erfolg. Aber was will ich eigentlich? Das auch, aber aha, ich will doch zutiefst Sicherheit. Als Deutscher will ich Doppelsicherheit und als Schwabe will ich Vierfachsicherheit. Und ich verspreche euch, das ist einer der Haupttriebfedern, warum wir nicht unsere Berufung leben. Denn du kannst nicht gleichzeitig deine Berufung leben und Sicherheit haben. Du kannst nicht gleichzeitig deine Berufung leben und Sicherheit haben. Du kannst deine Berufung leben und Gewissheit haben, dass Gott mit dir ist. Das geht. Aber menschliche Sicherheit, Erfolgsgarantie, gibt es im Neuland nicht. Denn da hat noch nie jemand was gesät. Da hat noch nie jemand was hingesät. Woher soll man denn wissen, ob da was wächst? Wenn du richtig lebendig werden willst, dann darfst du das, dann kannst du das. Aber dann musst du etwas loslassen. Dein Bedürfnis nach Sicherheit und Garantien. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Herausforderung für Israel war, in der damaligen Götterwelt zu sagen, wir vertrauen auf unseren Gott und machen die ganzen Spirenzien nicht mit, die ihr macht, um irgendwie sicherzustellen, dass es regnet, um sicherzustellen, dass die Ernte wächst, um sicherzustellen, dass uns niemand angreift. Warum betet man denn andere Götter an? Naja, weil man verspricht sich davon, Sicherheit zu kriegen, dass man halt alles kriegt, was man braucht. Was für eine Herausforderung von Gott zu sagen, ihr seid anders, inmitten von all den Leuten. Ihr lebt was, was keiner lebt. Ihr betet nur einen Gott an. Völlig verrückt, da sagen doch alle, ihr seid verrückt, nur ein Gott. Ja, dann braucht ihr nicht wundern, wenn ihr eine Dürre habt nächstes Jahr. Braucht ihr nicht wundern, wenn ihr so eine Kindersterblichkeit habt. Braucht euch nicht wundern, wenn ihr angegriffen werdet. Und Gott sagt, doch, das ist eure Berufung. Das ist Neuland. Neuland pflügen. Das ist unsere Berufung. Aber es ist oft viel, viel leichter zu kopieren. Wir haben keine Erfolgsgarantien, aber wir wissen, wenn wir unter die Dornen säen, dann haben wir eine Garantie. Denn was passiert, wenn das unsere Berufung ist, wenn man unter die Dornen sät? Wisst ihr, was passiert, wenn man unter die Dornen sät? Erstmal passiert gar nichts. Das ist das Schlimme. Wenn du eine Zeit lang deine Berufung nicht lebst, passiert erstmal nichts. Fühlt sich immer noch so an, wie wenn die da ist. Fühlt sich immer noch so an, wie wenn du weißt, wofür du da bist. Fühlt sich immer noch so an, wie wenn du Zugang hast zu deinem Auftrag. Aber die Dornen, wenn die lang genug um deine Berufung wachsen, ohne dass du es so richtig merkst, merkst du, dass das irgendwie abnimmt, die Kraft deiner Berufung. Und du merkst, über kurz oder lang, dass irgendwie was fehlt und es nicht mehr so schnell hochflammt. Und irgendwann sagt Jesus im Gleichnis vom Sämann, dass die Dornen das Samenkorn ersticken. Und genau das passiert hier. Das ist ein langsamer Prozess, deine Berufung zu verlieren. Das merkst du nicht von heute auf morgen. Das merkst du auch nicht nach 6 Monaten. Aber irgendwann spürst du, da ist was ausgegangen. Und da wir einen Gott der Auferweckung haben, möchte ich heute deine Berufung wieder auferwecken, okay? Manche leben voll drin, super, Amen, und manche ganz schön erstickt deine Berufung. Deswegen ruft dich Gott heute neu da rein und sagt, ich habe dich nicht berufen, eine Kopie zu sein. Ich habe dich nicht berufen, so zu machen wie alle anderen. Und ich habe dich auch nicht berufen, nach menschlichen Sicherheiten zu streben. Ich habe dich berufen, ein Segen zu sein für alle Welt. Und das bedeutet, dass du neu hinhören darfst und fragen darfst, wer bist du? Und soll ich dir was sagen? Das, was dich lebendig macht, bin mir ziemlich unsicher, ob es jemand hier im Raum gibt, der genau das Gleiche hat. Und es bedeutet, in deiner Berufung hast du manchmal erstmal keine Partner. Du hast einen großen Partner, deinen himmlischen Vater. Aber es kann sein, dass deine Berufung deine eigene Familie überhaupt nicht versteht. Sag, du hast doch einen Vogel, wie willst du mit YouTube einen Job? So ein Quatsch. Wie willst du mit dem Fotografieren irgendwie jetzt? Das gab es ja in unserer Familie noch nie, so ein Künstlertyp. Was? Du willst Akademiker werden? Was? Du willst jetzt plötzlich Maurer werden? Das ist deine Faszination, irgendwie das Mauerhandwerk neu zu erfinden. Ach, doch nicht bei uns, wir sind doch alle Akademiker. Was? Du willst irgendwie Tierärztin werden? Wie bitte? Du willst einfach nur Sozialarbeiter? Ach komm. Wenn du deine Berufung lebst, wirst du erleben, dass ganz viele dich nicht verstehen, weil es ist ja Neuland. Aber es ist so motivierend, es ist so inspirierend, wenn jemand es lebt, und es wird uns zum Segen, so wie Israel berufen ist, zum Segen für die Menschen um sie herum. Ich will schließen damit, wenn wir den Text nochmal anschauen. Hier ganz am Ende in Vers 4, das ist ein ganz schön harter Vers, da heißt es, beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Hier spüren wir die Leidenschaft Gottes dafür, dass Israel lebt, wofür sie berufen sind. Manchmal ist es so im christlichen Bereich, so alle 2 Jahre kommt eine Berufungspredigt, ja? Es ist wahrscheinlich nicht die erste Predigt, die ihr zum Thema Berufung gehört habt. Und meistens hört man sich das an und denkt, ah ja, das ist voll gut für manche, dass die ihre Berufung leben. Super, top, aber ich mache mein Ding weiter, da bin ich eigentlich ganz gut damit gefahren. Ich will dir was sagen. Dieser Text und auch der Text, wo Jesus über die vergrabenen Pfunde redet, da wird deutlich, das ist nicht einfach eine Option, deine Berufung zu leben. Das ist was, was Gott zutiefst von dir fordert, weil er weiß, dass du nur dadurch lebendig wirst. Der fordert das doch nicht von Israel und von uns, weil er uns was in den Weg legen will, was schwer ist, sondern weil Jesus gekommen ist, um uns Leben zu geben. Und du wirst dieses Leben nur schmecken, nicht wenn du 100 Jahre Lobpreis machst und betest und Bibel liest, alles super und Konferenzen besuchst, aber du wirst es in deinem Alltag nur spüren, diese Lebendigkeit und diese Power, wenn du deine Berufung lebst. Und deswegen hält Gott daran fest. Und deswegen ist es immer wieder auch so ernst, weil er sagt, daran hängt dein Leben und dein Sterben. Wir sind berufen, ein Segen zu sein. Wollen wir uns neu auf den Weg machen, das zu entdecken? Habt ihr Bock, diese Woche mal zu Hause euch hinzusetzen und einfach aufzuschreiben? Was sind die Tätigkeiten, wo ich in letzter Zeit das Gefühl hatte, boah, da werde ich lebendig? Und dann aufzuschreiben, wo wurde mir schon rückgemeldet von anderen, dass es denen was gebracht hat, wenn ich dies oder jenes gemacht habe? Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, auf den Weg zu gehen, Neuland zu pflügen. Und das Tolle ist, ein Samenkorn ist mini, 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 mini klein. Das bedeutet übertragen, wir können ganz, ganz klein anfangen. Du musst nicht gleich morgen deinen Job kündigen und deine Familie verlassen, Piano. Aber du kannst sagen, ich gehe mal einen Schritt diese Woche in Richtung meine Berufung. Und dann gehe ich die Woche drauf einen zweiten Schritt. Und dann gehe ich noch einen Schritt. Und dann kann es sein, dass du nach 6 Monaten merkst, irgendwie bei mir verändert sich gerade ganz viel und ich stehe plötzlich vor einer großen Entscheidung, die ich vor 6 Monaten noch gar nicht treffen konnte, weil es noch so mini war. Ich ermutige dich durch Jeremia 4, pflügt euch Neuland, Menschen. Lasst uns das ernst nehmen und lasst uns nicht unter die Dornen sehen. Amen? Alright. Frankie, lass uns gemeinsam singen und ich bete noch, wenn ihr wollt, steht gerne auf. Und jetzt mache ich die Kerze auch wieder an. Die Menschen der Symbolik leiden sonst, wenn die jetzt hier einfach aus ist. Ich hatte hier ein Feuerzeug. Ihr könnt gerne eure Augen schließen und ich bete einfach dafür, dass der Heilige Geist heute manches auferweckt. Und gleichzeitig für die, die da schon Schritte gegangen sind, das weiter stärkt. Vater, ich danke dir, dass wir unser eigenes finden dürfen. Dass du uns berufen hast, ein Leben zu leben, das es so kein zweites Mal gibt. Und ich danke dir, dass es nie zu spät ist. Ich habe das Gefühl, manche hier denken gerade, meine Herren, ich bin aber schon über 50. Meine Herren, jetzt habe ich das so lange vernachlässigt. Gott sagt zu dir, es gibt kein zu spät. Mose war 80. Es gibt kein zu spät. Du kannst jeden Tag neu anfangen, in deine Berufung reinzuleben. Vater, und ich bitte dich dafür, dass du uns offenbarst und uns zeigst, wer sind wir eigentlich von dir her? Womit hast du uns begabt? Was schlummert in uns? Und ich bitte dich, dass das für manche, die das gar nicht richtig greifen können und die jetzt eher das Gefühl haben, boah, ich weiß gar nicht, was das bei mir ist, dass du diese Woche zu ihnen redest. Dass das ganz greifbar wird und dass das klar wird. Vater, und die, wo das schon seit vielen Jahren erstickt wurde durch zu viel Dornen, für die, wo zu viele Familienmitglieder gemeckert haben und zu viele Eltern gelacht haben und zu viele Nachbarn gespottet haben, da bitte ich dich, dass du heute was auferweckst, Herr. Da, wo was gestorben ist, Vater, du bist der Gott des Lebens, da bitte ich dich, dass du dein Wort des Lebens reinsprichst und dass diese erstickte Berufung wieder groß wird zum Segen für dich und zum Segen für uns. Vater, begleite uns auf unserem Weg, in unserer Berufung zu wachsen. Amen.